This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Retterview and Friends.
Gedanken und Spaß auch außerhalb des Pflasterlasters.
Mit Sammy Splint und Sprechwunsch.
Und heute zu Gast Niklas Steenfahrt.
Diesmal in unserem brandneuen Format, möchte ich es fast nennen, Retterview and Friends. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen, wir haben es auch, glaube ich, euch schon mal angekündigt. Und jetzt kommt es dann tatsächlich durch einen mehr oder weniger spontanen Zufall dazu. Und zwar haben wir hier sitzen den Niklas. Herzlich willkommen, Niklas.
Danke, dass ich da sein darf. Ich fühle mich geehrt, dass ich hier der erste Friend sein kann.
Du bist der erste Friend von uns tatsächlich. Und zwar dachten wir uns, wir reden ja immer nur über Rettungsdienst und auch immer nur mit Rettungsdiensten oder Leuten, die was damit zu tun haben. Dachten wir uns, wir reden einfach mal über unsere Patienten oder mit unseren Patienten. Niklas ist natürlich noch kein Patient und wird hoffentlich auch nicht so schnell werden. Aber der Blick über den Tellerrand lohnt sich und der Niklas bringt da auch eine ganz interessante Perspektive in vielerlei Dinge, denke ich. Denn er wohnt auch gar nicht in Deutschland. Deshalb bin ich auch gespannt, später zu erfahren, wie es eigentlich in Großbritannien abgelaufen ist. Also wir haben vorher schon mal einen Podcast aufgenommen, der Niklas und ich, da hat er erzählt, wie viel da geklatscht wurde, auch für die NHS-Mitarbeiter. Und er ist auch heute Abend, nicht wenn ihr das hier hört, dann ist er schon lange, lange wieder weg, aber heute Abend zu Gast bei Stern TV und wird über gerechte Gehälter sprechen. Da bin ich auch sehr gespannt tatsächlich, der Niklas da ganz offen. Der Christian kannte den Niklas, glaube ich, noch gar
nicht. Ich kannte ihn noch gar nicht und habe mir jetzt eine Folge angehört. Da ging es auch um dein Stipendium, was du bekommen hast, war sehr beeindruckt. Und ich wollte gerade sagen, du sagst, die Ehre liegt bei dir. Ich glaube, wenn wir hiermit fertig sind, werden wir das ganze Blatt mal umdrehen. Also wem die Ehre gebührt, das werden wir noch sehen. Aber schön, dass du mit dabei bist.
Es ist jedenfalls vielleicht, um es zu sagen, er heißt auf sämtlichen Plattformen Niklas. Und jetzt weiß ich nicht, ich mit dem Nachnamen bin ich ein bisschen am struggeln.
Ich müsste mir einen Künstlernamen zulegen. Ne? Also mein Name ist Steenfahrt, ich spreche ihn immer so hochdeutsch aus. Eigentlich heißt es Steinfass, es ist Pladütsch und Steenfatt wäre, glaube ich, so die Originale.
Ich habe nämlich jetzt an das englische Steenfett gedacht tatsächlich.
Das bekannte englische Steenfett.
Ja, man kennt ihn.
Das heißt, zwei norddeutsche Jungs wahrscheinlich hier oben, wenn aus dem plattdeutschen Raum das Ganze kommt.
Ja, ich bin aus Hamburg, ne?
Ja, wunderbar, der Rostocker, ne? Also aus Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg trifft sich zusammen. Und was willst du, Kölner, hier überhaupt in diesem Podcast?
Ich bringe die rheinländische Frohnatur. Tour bringe ich mit. Der Niklas macht jedenfalls auf YouTube Videos. Ja, ich tue mir noch so ein bisschen schwer, so das große Oberthema zu finden.
Ja, ich sag auch immer, ich bin Variety-YouTuber inzwischen. Also am Anfang habe ich viel so Informatik-Studium, Karriere, Lernen, Produktivität gemacht. Aber inzwischen, ich habe letztens ein Schachvideo gemacht. Also ich mache wirklich alles. Ich habe ja dich selbst eingeladen.
Ja, als Rettungssanitäter. Sogar ich. Also so schlimm ist es mittlerweile.
Mein Podcast heißt ja auch einfach Niklas und Konsorten. Das ist irgendwie ich und ein anderer Mensch. Das ist das Thema. Und Gespräche.
Genau. Der Niklas hat nämlich auch mittlerweile einen Podcast, einen Videopodcast, in dem ich auch zu Gast sein durfte. Wie wir uns gefunden haben, werden wir gleich erfahren. Der Christian und ich jedenfalls dachten uns vorhin, wir sind hier vorhin zu mir nach Hause gefahren, über die Rheinuferstraße am Rhein entlang. Auf einmal kam von hinten die Feuerwehr, vor uns war ein Unfall. Und man muss sich vorstellen, es ist eine zweispurige Straße in beide Richtungen, baulich getrennt. Und ein PKW hatte es geschafft, entgegen unserer Fahrtrichtung in eine Hauswand zu fahren. Und wir dachten uns, oh Gott, war das jetzt der Niklas, der mit dem Rechtsverkehr nicht klarkommt? Oder,
Das wär's noch. Also ich muss sagen, ich musste mich ein bisschen an die Kölner Straßen hier gewöhnen. Das ist schon ein ganz schönes Gewimmel. Es war auch die Hälfte wieder gerade gesperrt. Das wusste das Navi nicht und so weiter. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Aber ja, links fahren, rechts fahren, daran gewöhnt man sich ganz gut. Spannend wird es immer, wenn man beides in einer Reise macht. Also ich bin manchmal durch einen Eurotunnel und dann fährst du ja auf der linken Seite, fährst durch einen Tunnel und dann fährst du auf der rechten Seite weiter. Das ist immer eine interessante Umstellung.
Jetzt werdet ihr euch fragen, wieso links und rechts und so weiter, kommt doch aus Hamburg. Also ich glaube, da musst du nochmal die Leute aufklären, die kennen dich ja noch gar nicht. Du wohnst nämlich nicht mehr in Deutschland.
Genau.
Ach, du hast ja am Anfang gesagt, ne?
Ja, ich bin Expat seit 6 Jahren inzwischen fast. Ich bin mal für ein Auslandsjahr eigentlich zum Studium nach England gezogen, nach Cambridge. Und ja, dann kam ein Jahr zum nächsten und bin ich nochmal in Frankreich gewesen und jetzt wohne ich seit 3 Jahren in London.
Der Niklas ist, muss man wissen, nämlich ein ich habe ihn vorhin mal gegenüber dem Chris als hochbegabt betitelt. Ein hochintelligenter Mensch, hat ein 1-0 Masterstudium in Informatik hingelegt in Hamburg, hat da sehr lukrative Praktika mitgenommen und wo war das Praktikum bei Facebook, richtig?
Ich habe mal bei Facebook das Praktikum gemacht und bin dann ja auch, konnte nicht widerstehen, dort zu bleiben. Ja, das ist ja immer so, wenn man das Praktikum da macht, dann wird gesagt, ja, und wenn du jetzt hier noch eine Unterschrift tätigst, dann gibt es dann überweisen wir dir eine gewisse Geldsumme und es hat auch Spaß gemacht und ich wollte dann auch gerne da meinen Vollzeitjob starten. Aber da bin ich jetzt auch schon seit 3 Jahren, da bleibt man dann irgendwie hängen.
Darüber hat er übrigens auch Videos gemacht, wie er das genau geschafft hat. Deshalb, und jetzt kommt die Schnittmenge, wie wir uns kennengelernt haben. Er hat tatsächlich auch ein Video darüber gemacht, wie das eigentlich ist mit Lebenslauf. Er hat seinen alten Lebenslauf gezeigt in dem Video und seinen neuen Lebenslauf und gezeigt, worauf man so achten muss, wenn man sich irgendwo bewirbt und wie er das Praktikum ergattert hat und was er da für Stichworte gesetzt hat. Und tatsächlich hat er dann auch sozial, wie er ist, dann doch diese Lebenslaufvorlage hochgeladen, sodass man sich die laden konnte. Habe ich dann prompt gemacht, weil er ganz cool aussah. Und
so machst du das also.
Ja, so mache ich das.
Frag mich, wie der diese Stellen bekommt und so.
Aber richtig. Nee, ohne Witz. Die ist richtig, richtig geil, die Lebenslaufvorlage. Also die kann ich jedem nur empfehlen, der irgendwie eine Lebenslaufvorlage braucht. Wenn ich mir da meine vorherigen anschaue, die sehen richtig, richtig bescheiden aus dagegen. Was ich jetzt noch nicht hinbekommen habe, ist, der Niklas sagt in seinen Videos immer, bitte, 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 macht nicht den Fehler, eure Abschlussarbeit mit Word zu schreiben.
Machst du gerade meine Stimme nach?
Nein.
Das ist ja immer das Highlight auch für mich in eurem Podcast. Ich meinte schon, als du bei mir zu Hause warst, wie schön das ist, mal in echt diese, gerade die weibliche Stimme, wenn er irgendeine Frau nachmacht, da hat er so eine besondere Comedy-Stimme, die er immer aufsetzt. Und das war gerade der Niklas Steenfert, ja?
Das war der Niklas Steenfert.
Interessant.
Stimmt, ich imitiere ja kaum jemanden. Ich habe auch kaum Videos gemacht. Ich habe ein Video, Gesangsvideo gemacht. Willst du einen Einsatz fahren? Ein bisschen Ariel gesungen, das war es auch. Ne? Der Rest ist immer nur Livestreams.
Genau.
Vielleicht sollte ich mal meinen Opa rausholen oder sowas.
Ja. Richtig. Hm. Aber ich hatte dann jedenfalls damals dem Niklas geschrieben, so nett wie ich dann bin, meinte, ja, echt coole Vorlage. Und so kam er dann irgendwie ins Gespräch. Dann wollten wir, glaube ich, schon relativ früh einen Podcast zusammen aufnehmen. Das hat aber zeitlich bei mir nicht hingehauen, weil ich voll im Semesterstress war. Denn man möchte ja meinen, der Niklas ist so alt wie ich. Das dachte ich zumindest. Ich dachte sogar jünger. Aber der Niklas ist nicht der Älteste hier am Tisch, aber der Zweitälteste.
27.
27.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Nee, Christian hatte ich zuerst auf
24
geschätzt. Ja. Ich hätte 22 gesagt. Ihr seht ja das Bild jetzt. Ihr könnt ja mal selbst überlegen, ob ihr auch 27 gedacht hättet.
Wir blenden gerade ein Bild ein.
Das geht ja.
Im Spotify-Podcast.
Genau.
Nee, ich meine, dass er ja auf dem Titelbild ist des Podcasts, ja, genau. Schaut euch das einfach an. Wir quatschen heute ein bisschen über verschiedenste Dinge. Zum einen, aber das interessiert uns ja am meisten, wir sind ja beide so auch so ein bisschen Nerds, gedanklich seinen Job bei Facebook. Da sind wir echt gespannt. Und wir starten direkt mit dem Thema, bei dem er auch heute Abend bei Stern TV ist, gerechte Gehälter. Ich muss sagen, ich habe mir da wirklich, als er mich das gefragt hat, echt intensiv Gedanken drüber gemacht, über diese ganze Gehaltsgeschichte, jetzt auch im sozialen Berufen. Niklas, was verdienst du denn bei Facebook?
Ich kann ja die Frage mal zurückgeben, was fändet ihr denn fair?
Richtiger Moderator, jetzt dreht er den
Podcast.
Ich
weiß, was heute Abend schon im Fernsehen kommt. Nein.
Das sage ich dann heute Abend zu Herrn Halaschka. Was finden Sie denn, sollte ich verdienen? Nee, oder zu Frau Wagenknecht, ich glaube, die sitzt da nämlich auch. Ich glaube, das wird nicht so viel, das wird nicht so die hohe Summe.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja wirklich eine, Alter, das ist eine gute Veranstaltung heute Abend. Also mein lieber Schwan, bin ich mal gespannt, ob du noch Muffensausen kriegst.
Ja, habe ich jetzt schon, du.
Ob ich einschalte.
Aber wenn hier die Zuhörer und Zuhörerinnen einschalten, dann ist das ja alles schon in weiter Vergangenheit.
Dann hat er sich schon blamiert.
Ich glaube, Fairness, um mal wieder auf diese Frage zurückzukommen, ja. Fairness entsteht, glaube ich, wenn man Gehälter vergleicht gegeneinander oder auch Berufe gegeneinander vergleicht und sagt, okay, der verdient das und das für einen, ich sage jetzt mal Schreibtischjob, ja, der vielleicht die ganze Zeit nur kopiert und Excel-Tabellen ausführt und der andere rettet Menschenleben, begibt sich die ganze Zeit in Gefahr und verdient aber das Gleiche, wenn nicht sogar weniger. Und da würde ich schon von Unfairness sprechen. Also
ich weiß nicht, ich würde es tatsächlich ein bisschen anders sehen. Mhm. Ich würde sagen, Angebot und Nachfrage. Und wie groß ist das Angebot an Leuten, die das machen können, was der Niklas macht? Ich weiß jetzt nicht genau, was er macht tagtäglich. Da würde ich sagen, da ist das Angebot vielleicht nicht so hoch. Ich denke mal, Facebook kriegt auch nicht so viele oh, ich weiß es nicht, wahrscheinlich kriegen sie doch viele 1-0 Master.
Also ich, das sind jetzt ganz viele verschiedene Themen, die müssen wir ein bisschen durchgehen. Ich denke auch der ganze Fairness, die ganze Fairness-Debatte, da müsst ihr auch gleich mal sagen, wenn ihr wollt, was ihr so verdient in euren Berufen. Ja, es sind ja teilweise mehrere. Also ich verdiene auf YouTube ungefähr 5.000 Euro im Monat, so mit Google AdSense und hier und da mal ein Sponsoring. Und mein Facebook-Jahresgehalt ist im Moment ungefähr bei 230.000 Euro. Das sind ungefähr 19.000 Euro im Monat.
Und das sind ungefähr 100.000 mehr, als ich... als die Höchstgrenze gedacht hätte.
Ja, krass.
Deswegen hatte ich ja erst gefragt, was du jetzt
das ist nicht richtig zugeschrieben krass. Hättest. Alter Schwede. Vor allem, Niklas sagte vorhin so bescheiden, ja, so viel ist es nicht, ich bin ja noch am Anfang. Mhm. Also
ich meinte nicht so viel ist es nicht. Ich meinte nur, es ist relativ. Ja, klar, also nächstes Jahr wird es schon hoffentlich mehr sein. Das ist schon ein sehr schneller Einstieg. Ich meine, man muss überlegen, ich bin noch keine 3 Jahre im Job, frisch aus der Uni. Das ist schon sehr viel Geld, das ist schon klar.
Hammer. Also um mal die Frage zu beantworten, bei mir sind es so 42.000 brutto im Jahr. Ne? Also kann man auch öffentlich nachsehen, deswegen ist es nicht so schlimm, das zu sagen. Darüber kann man reden, gibt Tariftabellen und danach wird das berechnet. Aber so sieht es ungefähr aus, so mit Überstunden und Zuschlägen.
Plus dann noch, und das ist ja leider das Leid eines Rettungsdienstlers, jeder Rettungsdienstler hat einen Nebenjob, damit er eben nicht bei diesen 42 bleibt.
Genau, ja, da muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass ich sage, nein, die Bilanzen.
Stimmt, Steuer.
Was ist da alles so drin? Also ich würde jetzt mal sagen, so ein Gesamtumsatz im Jahr von, ja, roundabout 50.000, wenn überhaupt, ne? Also wir kriegen jetzt ein bisschen was durch eure Tassen und Unterstützung dazu, um einfach diesen Podcast zu finanzieren, weil wir ja jetzt viel umherreisen, gerade weil wir so weit auseinander wohnen, ist das immer ein bisschen gut, auch so eine tolle Unterstützung zu haben und ihr bekommt ja natürlich da draußen auch was zurück. Aber ja, hart verdientes Brot, finde ich, trotzdem.
Ich habe tatsächlich, ich musste mal zusammenrechnen. Bei mir ist das nicht so leicht wie beim Niklas, weil TikTok nicht so viel an Werbung zahlt, wie es YouTube tut. Also das ist ungefähr, wenn ich noch mehr Videos machen würde, würde ich vielleicht maximal auf ein Zehntel von dem kommen, was der Niklas gesagt hat, was er im Monat bei YouTube bekommt. Also TikTok sind das dreistellige Beträge. Ich glaube, ich habe so 200, 150 bis 200 Euro im Monat, was von TikTok kommt. Das ist natürlich weniger, wenn man weniger Videos macht. Dann habe ich es mal so gerechnet mit den Kooperationen bis jetzt. Also ich bin ja erst seit diesem Jahr im Prinzip voll im Business drin, in Anführungsstrichen. Es sind so 2.000 Euro im Monat jetzt nur durch Social Media. Wenn man es runterrechnet, das kommt immer in so Wellen. Also nicht jeden Monat habe ich 2.000 Euro, so wie es, glaube ich, bei dir ist, Niklas. Sondern bei mir ist, wenn ich jetzt alle Kooperationen aufsummiere und das dann aufteile auf die Monate, ist das im Schnitt. Rettungssanitäter ist schwierig. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Ich bin ja nur Teilzeit und steuermäßig als Student, bla bla bla. Es sind jedenfalls inklusive Zulagen 1,3 netto im Monat. Genau. Mal mehr, mal weniger im Schnitt.
Und da kann man jetzt natürlich schon diese Gerechtigkeitsfrage aufwerfen. Das sehe ich auch. Das wird auch sicher heute Abend Frau Wagenknecht nicht die Chance nicht unterlassen. Da bin ich sehr gespannt, was sie dazu sagt. Ich muss auch sagen, du sagtest eben noch, bei mir ist es so einfach. Bei YouTube ist es relativ einfach. Bei Facebook musste ich mein Gehalt erst ganz kompliziert ausrechnen. Und ich wusste auch gar nicht, wie viel das ist. Ich war echt auch positiv überrascht natürlich, dass es so viel ist, weil ich fast die Hälfte meines Gehalts inzwischen gar nicht ausgeschüttet kriege, sondern in Aktien kriege. Das sind also, das ist in dem Sinne auch ganz cool, dass ich quasi automatisch spare. Ich könnte jetzt gar nicht mein Geld ausgeben. Ich kriege nur die Hälfte meines Geldes in Cash überwiesen jeden Monat. Der Rest ist Facebook-Aktien. Das kann ich auch gar nicht direkt verkaufen wegen Insider-Trading. Da gibt es immer so bestimmte Fenster pro Jahr, in denen man Aktien überhaupt abstoßen kann. Und das wächst halt jedes Jahr relativ stark. Das ist, also man kann natürlich befördert werden, aber auch unabhängig davon wird mein Gehalt jetzt nächstes Jahr wieder wachsen, weil dann wieder neue Aktienausschüttungen stattfinden am Anfang jedes Jahres.
Und was machst du denn bei Facebook? Also bei Facebook arbeiten kann jetzt vieles heißen.
Das kann vieles heißen. Ich bin Softwareentwickler, Software-Engineer ist die Rolle. Und das kann auch innerhalb von Facebook an alle möglichen Sachen heißen. Es ist natürlich so ein Informatikjob, ich programmiere. Und mein Team beschäftigt sich mit Integrity, Community Integrity. Das heißt, wir als im Größeren und Ganzen bekämpfen wir unerwünschtes Verhalten und unerwünschten Content. Das heißt, das geht von Kinderpornografie über Terrorismus bis hin zu Bullying, also Mobbing, Beleidigung, alle möglichen Fake News, solche Geschichten.
Und du entwickelst da Algorithmen, um das auch automatisch zu erkennen? Oder bist du wirklich einer, der davor sitzt und diesen Content sehen muss und auch...
Ich habe jetzt das große Privileg, dass ich natürlich als Informatiker jetzt nicht den Job habe, dass ich im Callcenter sitze und wirklich durch die User-Meldungen gehe und die Sachen entfernen muss. Ich habe das schon gemacht und was man da sieht, ist krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nach Dublin gefahren. Ich war in unserem Review-Center, auch ein bisschen Empathie aufzubauen, ne? Und das ganze Große und Ganze zu verstehen. Da war ich in diesem Center, habe mit den Kollegen da gesprochen. Das sind keine Vollzeitangestellten bei Facebook. Die verdienen leider natürlich auch viel weniger Geld, sondern es sind in der Regel über Vertragspartnerfirmen wie Accenture ausgelagerte Callcenter. Und da sitzen eben Leute, die sich dann die ganzen Nutzermeldungen angucken. Und das ist teilweise eklig, was man da sehen muss. Ich habe auch in meinem Job so ab und zu mal was Schlimmes gesehen, einfach weil wir was debuggen wollten. So nach dem Motto, da wollten wir eigentlich so ein Blur drüber schalten, dass das so verschwommen ist und die Leute das nicht sehen können. Das ist ein Mechanismus, den wir machen, wenn jetzt was ist, was zwar irgendwie schlimm aussieht, aber eigentlich nicht verboten werden sollte. Zum Beispiel, ja, also in dem Fall waren das Kinderleichen. Das sah wirklich schlimm aus. Das waren Bilder, die einen dann auch hinterher ein bisschen bewegen. Und die, wenn man ja nicht kategorisch vielleicht verbieten möchte, vielleicht irgendwie Assad greift in Syrien die Bevölkerung an und dann sagt Facebook, nee, das sieht eklig aus, das löschen wir. Das kann es ja auch nicht sein. Da werden dann versucht, solche Lösungen zu finden. Ich persönlich entwickle jetzt nicht Algorithmen für die automatische Erkennung, sondern mein Team beschäftigt sich viel mit den Userflows. Also wenn jetzt jemand auf Instagram was meldet, das ist mein Team. Oder diese Fake News Informationen oder eben solche Warning Screens, damit beschäftigen wir uns.
Ich muss sagen, ich habe ja schon, muss ich kurz reingrätschen, voll lange überlegt, dem Niklas mal zu fragen, ob er mir den blauen Haken besorgen kann. Dann ist mir aufgefallen, er hat ja selber keinen. Also wahrscheinlich nicht.
Ja, wenn ich mir den selbst ergaunern könnte, aber dann würde ich das natürlich zuerst machen. Aber leider gibt es da auch intern Regeln und ich muss mich da auch dran halten. Da ist man natürlich sonst in einem krassen Interessenkonflikt. Da muss man eh übrigens immer aufpassen, wenn man bei so einer App arbeitet. Ich benutze schon mein eigenes Facebook, mein eigenes Instagram zum Debuggen. Ich probiere dann was aus und dann gucke ich, wie das intern in unseren Logs aussieht. Da muss man aber aufpassen, weil wir natürlich sehr strenge Regeln haben. Ich mache alles, ich arbeite über einen Facebook-Laptop, ein Facebook-Handy. Dies alles wird getrackt. Also Datenschutz gibt es intern natürlich gar nicht. Als Mitarbeiter ist man natürlich sehr transparent in dem, was man tut. Was ja auch gut so ist, dass man das nicht missbraucht. Und ich darf ja selbst mit meinem eigenen Profil nicht alles nachschlagen. Da kommt man manchmal gar nicht drauf. Man denkt, ist klar, dass ich meine Freundin nicht irgendwie ausspionieren darf. Aber ich dürfte ja auch nicht zum Beispiel gucken, wer mich geblockt hat oder so. Also selbst wenn ich mir nur mein eigenes Profil angucke in unseren internen Tools, da muss man ganz vorsichtig sein. Sonst fliegt man auch ganz schnell raus.
Krass, das aber ich finde das krass, vor allem mit den sensiblen Inhalten. Da denkt man so gar nicht drüber nach, dass es da Leute gibt, die sich das anschauen müssen. Und eine Frage, die mir jetzt tatsächlich gekommen ist, also ich weiß nicht, wie das genau in England ist, ihr seid ja nicht mehr in der EU. Ich kenne das nur aus Amerika. Du bist ja jetzt hier, glaube ich, wie lange bist du in Deutschland insgesamt?
Jetzt auf dieser Reise? Ja. Ein paar Wochen.
Genau. Bekommst du das bezahlt? Ist das bezahlter Urlaub? Ist das Usus? Weil in Amerika zum Beispiel ist es ja nicht.
Ach so, ja, wir haben Urlaubstage pro Jahr und da habe ich jetzt etliche von genommen. Also ich glaube, das sind bei uns 25 Tage Urlaub pro Jahr, die wir kriegen. Wobei man jetzt sagen muss, dass wir ansonsten ja auch keine Arbeitszeiten haben und sehr flexibel sind. Also die letzte Woche bin ich dann schon wieder offiziell im Dienst quasi, aber wie ich mir das genau einteile, das ist ja da wirklich mir überlassen. Es ist also sehr bequem, was Arbeitszeiten und so angeht. Und jetzt, um mir vielleicht den Bogen zu schlagen, ist dann natürlich die Frage, wieso kriege ich dafür so unverschämt viel Geld? Und jetzt zum Beispiel der bei uns im Facebook Callcenter nicht und der Rettungssanitäter nicht, der Menschenleben rettet. Und ich glaube, da muss man so ein paar verschiedene Aspekte berücksichtigen. Also erstmal emotional kann ich das gut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass heute Abend, wenn die sollen die Zuschauer am Ende abstimmen, wer wie viel verdienen sollte, da würde ich auch dem, der die Menschenleben rettet, mehr gönnen. Und ich will natürlich, dass alle möglichst viel verdienen. Meine Schwester, meine eine arbeitet als Krankenschwester, die andere ist freischaffende Autorin, verdient damit nur ganz wenig Geld. Jetzt ist natürlich, gibt es zwei Probleme, würde ich sagen. Einmal gibt es so diesen Selektionseffekt. Das würden die Volkswirte sagen. Ich habe heute mit einem Volkswirt Mittag gegessen, der hat auch ein bisschen darüber gesprochen. Der
direkt erstmal flexen, hier ein paar Fachbegriffe raushauen.
Ja, genau, das versuche ich jetzt alles wiederzugeben. Nee, also der Punkt ist, dass wenn ich jetzt unbedingt im Krankenhaus arbeiten möchte, oder wenn ich jetzt unbedingt Rettungssanitäter werden möchte, dann kann ich das machen. Es kann eigentlich jeder Rettungssanitäter werden. Es sollte wahrscheinlich nicht jeder Rettungssanitäter werden. Es wird am Ende nicht jeder ein guter Rettungssanitäter sein. Aber es kann es erstmal jeder machen. Wenn jetzt jemand sich in den Kopf setzt, ich will nicht nur Softwareentwickler werden, sondern ich will auch bei Facebook als Softwareentwickler arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit fast null. Also es ist sehr, sehr schwer, einfach so ein Verhältnis Angebot, Nachfrage und wie man durch diesen Ausbildungsweg, was man für Tests schaffen muss, wie das Einstellungsverfahren ist, das ist erstmal viel schwerer. Das ist also erstmal so ein reiner wirtschaftlicher Grund natürlich, dass es da viel weniger Leute für in Frage kommen, auch wenn sie sich in den Kopf setzen. Das heißt nicht, dass die Arbeit irgendwie wertvoller ist als solche, das ist aber eben einfach so. Und dann ist aber in der freien Wirtschaft immer so die Sache, Facebook wird von so und so vielen Milliarden Menschen benutzt und dann die Firmen, große Firmen, mittelständische Firmen, vielleicht Privatleute und Influencer teilweise, finden es so und so viel wert, kriegen einen Mehrwert, dass sie Werbung schalten. Das wird also, da werden diese ganzen Milliarden reingepumpt und dann kommt am Ende halt so viel Geld raus. Es ist ja gar nicht keine Gerechtigkeitsfrage. Es hat ja niemand entschieden, ich soll so viel mehr verdienen als ein Rettungssanitäter, sondern bei so einer einfachen, also bei einer freien marktwirtschaftlichen Firma ist es ja so eine ganz einfache Rechnung. Es kommt Geld rein und dann wird das an die Mitarbeiter verteilt und es scheint so zu sein, überraschenderweise und vielleicht absurderweise, dass die Arbeit und den kleinen Beitrag, den ich da leiste, im Großen und Ganzen das wert ist auf dem Markt. Wenn man jetzt für einen Staat arbeitet, ist es natürlich viel schwieriger, denn da könnte man schon fragen, der hat so viele Töpfe, der hat so viel Geld in so vielen verschiedenen Bereichen, ist jetzt da muss man plötzlich diesen Autobahnbau mit dem Rettungssanitätergehalt vergleichen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Aber da kann man natürlich schon den Kopf schütteln, wenn man manchmal legt, wofür wird Geld ausgegeben und wo wird harte Arbeit geleistet, die vielleicht besser bezahlt werden könnte. Denn der Staat hat da nicht so die gleiche Ausrede. Es ist nicht einfach so diese Kosten-Nutzen-Rechnung, sondern der reguliert und greift ja ganz viel in den Markt ein. Muss da also jedes Mal sich rechtfertigen, was jetzt wie viel bezahlt werden soll.
Talent steckt ja auch hinter. Ich meine, du hast 1-0er Schnitt gemacht, hast ein Stipendium bekommen, hast studiert und kannst etwas, was jetzt auch nicht alle können. Ne? Softwareentwicklung, also können viele kleine Software entwickeln. Ich bin Webprogrammierer, aber möchte mich jetzt auch nicht hochloben dafür. Aber muss schon sagen, wenn ich eine Webseite mache, bekomme ich schon, dann gucken die Leute schon mal, wenn ich da, sagen wir mal, jetzt 3 Scheine aufschreibe und sage, ja, ihr wollt eine gute Webseite mit einem Backend und da sind 3 Scheine schon sehr wenig. Softwareentwicklung, ja, bestimmt nicht jedermanns Geschmack. Und
aber so schwer ist es nicht, muss ich tatsächlich sagen.
Softwareentwicklung?
Ja, es ist tatsächlich mega einfach.
Jetzt kommt er hier. Erzähl mal.
Etwas, was der Niklas auch liebt, wie ich aus einem seiner Videos weiß, ist, das ist ein Befehl, den kann ich. Print Hello.
Klammer auf, ja.
Genau.
Anführungszeichen.
Manchmal Hello. Auch Anführungszeichen, richtig.
Luis mit dem Softwareentwickler Insiderwissen. Also ich kann, wenn du bei Facebook anheuern willst, wir machen auch so interne Referrals. Also wenn ich dich da empfehle und du wirst genommen, dann kriege ich auch Geld dafür. Also können wir uns hinterher mal unterhalten.
Ab morgen kein Retterview mehr, wir sind alle bei Facebook.
Ich gebe mein Bestes. Du hast ja, glaube ich, sogar mal so einen Kurs empfohlen. Wie man, wo du, glaube ich, auch Dozent bist, ne, wie man in so und so vielen Wochen dahin geführt wird. Habe ich tatsächlich schon mal überlegt. Ich habe einfach Lust, ich habe nicht die Zeit leider. Ich habe schon überlegt, mich 2 Stunden einfach morgens nochmal eine Stunde früher aufzustehen, nur um mich mal 1-2 Stunden hinzusetzen und sowas zu üben. Also LaTeX zum Beispiel habe ich ja auch ausprobiert. Es geht ja super, super easy von der Hand eigentlich. Aber die Zeit fehlt einfach.
Ne? Ich will noch C++ lernen zum Beispiel oder sowas. Oder Objective-C oder wie auch immer. Ich kann ja nur PHP, HTML, CSS, MySQL, also die kleinen.
Nur so wenige.
Die kleinen Dinge halt, womit man Webseiten machen kann, ein bisschen Server und ja. Und er lacht schon. Wie viel kannst du erzählen?
Nee, ich meinte eher, ich fand, das ist also jetzt ja nicht so, dass das so ein allgemeiner Skill ist, den jeder parat
das ist auch wirklich,
hat,
also. Muss man sagen, per Internet alles gelernt. Also von, sagen wir mal, von meinem 16. Lebensjahr an und immer mit erst HTML, so ein paar billige HTML-Seiten, dann so, wie funktioniert das eigentlich mit Passwörtern und Sicherheit? Und damit beschäftigt man sich dann und geht dann irgendwann auf diverse Seiten, wo man das lernt. Und mittlerweile habe ich Magazine und lese mir die auch durch, den neuesten Blödsinn über PHP und noch neue, also sehr wandlungsfähig. Dann kommt noch so eine Sachen wie Swift dazu und wo es jetzt in App-Programmierung geht. Das ist schon echt heftig. Wie viel kannst du? Weißt du, hast du mal nachgezählt, wie viele
Programmiersprachen? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, später in der Softwareentwicklung, gerade so in diesen großen Softwareprojekten, geht es gar nicht so sehr um Programmiersprachen, sondern geht es mehr um Konzepte, die hoffentlich übertragbar sind. Zum Beispiel benutzt Facebook ja eine eigene Programmiersprache, die von Facebook entwickelt wird, die eigentlich sonst niemand benutzt. Hack heißt die Sprache, in der ich arbeite. Die gibt es auf dem freien Markt sonst kaum. Und das ist so die Spezial-Facebook-Programmiersprache. Aber die Art, wie man Software, große Software-Systeme baut, die ist immer die gleiche. Und das sind dann auch übertragbare Fähigkeiten.
Würdest du denn unterschreiben, das ist ja uns zum Beispiel im Studium es ist so ein bisschen im Umbruch und jetzt möchte man demnächst mal Informatik 1 zumindest mal irgendwie so mitnehmen, was ich gut fände. Würdest du unterschreiben den Satz, Leute, die nicht programmieren können, sind die Analphabeten von morgen?
Oh, das ist ein harter Satz, finde ich. Analphabet ist vielleicht ein bisschen viel, aber es ist ein Kernwahrheit, würde ich sagen. Es ist schon ein Skill, Informatik, vielleicht auch so ein bisschen statistisches Wissen, Data Science. Das ist schon was, was halt unglaubliche Möglichkeiten schafft, sowohl privat, aber natürlich auch beruflich überhaupt, sich im Webseiten bauen zu können und solche Sachen. Ich denke schon, dass das was ist, was wir mehr und mehr in den Schulen sehen sollten. Und das, finde ich, ist übrigens auch ein ganz interessanter Punkt. Ist ganz cool schon, dass man sich das so im Internet beibringen kann. Denn Gerechtigkeit, ne, um immer wieder darauf zu kommen, ich finde, klar, Talent ist unterschiedlich und auch das kann man ungerecht finden. Ja, das Leben ist ungerecht. Ich würde vielleicht auch,
gleich können,
ich wäre auch gerne 2 Meter groß und sonst was. Also, ne, man,
ja, ich glaube aber viele gönnen dir auch vieles nicht. Könnte ich mir auch vorstellen.
Genau, das kann man schon ungerecht finden, so. Aber es ist ja nicht einfach eine Talentfrage. Also es ist ja nicht so, dass abgesehen vom Talent wir irgendwie 100%ige Chancengleichheit haben. Ich bin auch zum Beispiel in einem Haushalt aufgewachsen, wo man Bücher liest. Und dafür kann ich ja nichts. Dafür habe ich nichts für geleistet, aber es ist ein riesen Chancenboost für das ganze Leben lang.
Schreiben uns dann alle, ja, ich habe auch angefangen jetzt mit Lesen, dank eurer Folge. Bücher habe ich vorher noch nie gesehen.
Ja, aber im Ernst.
Außer in der Schule, ja.
Also wir haben gerade in Deutschland, glaube ich, ist das schon, ist das Elternhaus und das Umfeld im Aufwachs noch ein ziemlich starker Prädiktor dafür, was man später so erreicht. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber das ist so schon ein großer, großer Vorteil und das ist eher so ein Punkt, wo ich Gerechtigkeitsprobleme sehe. Nicht, dass am Ende der Softwareentwickler so und so viel verdient und die Krankenschwester so und so viel. Das ist irgendwie, zu einem gewissen Grad ist das Marktwirtschaft. Das sind die Produkte halt wert. Aber das Problem ist ja, wenn du 2 Leute, die vielleicht beide Talent gehabt hätten und vielleicht auch beide gewollt hätten, in die Richtung zu gehen, zum Beispiel Softwareentwicklung oder irgendwas ganz anderes, aber der eine kommt überhaupt nie auf die Idee oder in die Richtung oder hat überhaupt die Ausbildungsmöglichkeiten. Und das ist natürlich schon noch ein Problem. Und da muss man ja ansetzen.
Würdest du denn sagen, dass es bei dir ein Prädiktor war? Hast du die Statistik erfüllt?
Ich würde schon sagen. Also ich glaube, dass, also meine Eltern machen jetzt ganz andere Sachen. Und ich glaube, hattest du eben vorher noch gesagt, dass du dich das interessiert. Willst du raten, was meine Eltern machen?
Gut, du sagst ja schon ganz andere Sachen, aber du sagst auch irgendwie, ist es ein Prädiktor?
Also ich sag Lehrer.
Wahrscheinlich Akademiker.
Genau, Lehrer ist ganz gut. Also meine Eltern waren tatsächlich...
Ich hab Medizin getippt. War gut.
Ist auch so ein bisschen drin. Also ich habe so ein bisschen eine spezielle Situation, weil meine Eltern geschieden und neu verheiratet sind und ich das sehr früh passiert ist. Ich bin also quasi mit 4 Eltern aufgewachsen. Und da haben wir so das ganze erzieherische Spektrum abgedeckt. Also alle irgendwie haben professionell am Kind herumgedoktert. Meine Mutter ist Erzieherin, mein Stiefvater ist Lehrer. Mein Vater ist Psychologe, Psychotherapeut und meine
da ging's von Sitzung zu Sitzung.
Meine Stiefmutter ist Psychoanalytikerin, also Ärztin. Hat Medizin studiert, ja.
Also quasi die eine unterrichtet, die andere gibt die Pädagogik vor, dann direkt in die Nachbesprechung und dann nochmal in die Tiefenanalyse.
Ja, ja.
Ah, ich sehe so ein paar tiefe Probleme, das müsstest du nochmal beheben, Schatz, ja, als Psychologe. Herrlich, kann ich mir gut vorstellen, ja. Ihr könnt euch mal in euch gehen, bei der Bücherfrage zum Beispiel, wer von euch da draußen war überhaupt mal in der Bibliothek? Ich kenne das noch so, ich bin ja auch der Älteste hier unter uns, bei uns dreien hier gerade. Aber wenn ich so mit denen, also wenn ich mal so die Geburtsdaten unserer Patienten sehe, unserer jungen Patienten, da steht da schon manchmal 2005 oder sowas drauf, die haben sowas nicht, die haben nicht mal immer die Deutsche Mark kennengelernt oder andere Sachen, ne? Und ich glaube, da fällt es auch schon ganz schön fair auf für die Jugend, Bücher überhaupt noch zu kennen, viele andere Sachen, die früher noch von Wert waren, häkeln oder sonst irgendwelche Kochen. Ich habe früher Kochen in der Schule gelernt. Lernt man heute
jetzt
auch
bei Facebook nicht mehr so viel. Häkeln. Ja? Suchen Sie
mal. Informatikunterricht haben wir noch Access. Kennt man, glaube ich, gar nicht mehr. Also von Microsoft Office.
Da glaub mir mal, in Access. Vielen Behörden in Deutschland kennt man Access noch.
Ja, in den Behörden, aber jetzt in der Schule. Ja, ich habe selbst einen Lehrer zu Hause, der Informatik unterrichtet. Da ist Access kurz mal drin und jetzt lernen die Schüler auch gerade in der 9. Klasse so kurz mal ein bisschen HTML und CSS, aber ansonsten nur, wie schreibe ich ein Formular auf Word und das war's.
Ehrlich gesagt, ich als Informatiker hier mit Universitätsabschlüssen, ich weiß nicht genau, was Microsoft Access tut.
Ja,
ist das schon mal gehört?
Ich weiß nicht, was Datenbankprogramm reines.
Datenbanken, also es ist wie PHP mal admin und so, ja, einfach nur eine
Datenbank. Muss man jetzt nicht kennen.
Aber ja, ich denke, also ich bin jetzt irgendwie nicht aus, würde ich sagen, so bei reichem Hause oder so. Gerade meine Mutter und mein Stiefvater hatten immer eher wenig Geld, als ich da aufgewachsen bin. In einer sehr kleinen Wohnung in Altona aufgewachsen. Also das war jetzt nicht so der Boost. Ich habe über Stipendium dann die Auslandsjahre und so finanziert. Aber einfach, dass Bildung gewertschätzt wird, dass Bücher gewertschätzt werden, ich glaube schon, dass das ein großer Vorteil ist. Und du sagst es eben so ein bisschen, dass quasi die Nicht-Programmierer die Analphabeten von morgen sind. Manchmal hat man so ein bisschen die Sorge, dass die Analphabeten von morgen sind. Also das ist vielleicht, ob es vielleicht sogar wieder einen Trend gibt, dass die Leute weniger Bücher lesen und dann vielleicht gut mit dem Computer umgehen können. Aber ich denke so, dass ein gewisses Sprachverständnis, das wirkt vielleicht erstmal so ein bisschen entfernt für so eine Programmiererkarriere, aber dass wir überhaupt hier so einen Podcast machen, ihr seid ja auch beide sehr wortgewandte Menschen und das ist schon, ich glaube, das macht schon einen Unterschied, wenn man sich viel so mit Literatur, Geschichten und so als Kind, wenn man damit in Berührung kommt, das ist, glaube ich, in fast allen Berufen und Karrieren ein Vorteil später.
Bist du, gerade durch deinen Job jetzt, den du machst, so ein Problemlöser? Also, dass du sagst, also es gibt ein Problem, das löse ich sofort, oder ärgerst du dich auch manchmal ganz lange und irgendwann sagst du so, okay, jetzt müssen wir vorangehen?
Ja, beides, klar. Also das kommt auf die Art des Problems an. Mhm. Also ich, ehrlich gesagt, ich sage immer, ich hasse Computer. Wirklich. Schön, also wenn das nicht funktioniert, ich finde das so nervig. Und da muss man auch sagen, haben wir den Vorteil bei so einer Firma wie Facebook, die sind sehr gut darin, dass sie einem dann helfen. Wir haben einen sehr guten IT-Support intern. Und wenn mein MacBook nicht funktioniert, dann kriege ich halt ein neues MacBook oder die lösen das irgendwie.
Das
oder
ist die Lösung. Perfekt.
Also die sind da sehr schnell, irgendwie eine Lösung zu finden. Und das finde ich am frustrierendsten. Also so die mathematischen Probleme, die löse ich ganz gerne. Die richtigen Programmiererprobleme, aber wenn dann der Computer gar nicht angeht und ich will eigentlich wirklich an einem Projekt arbeiten oder so. Oder also auch diese ganze YouTube-Geschichte, ne? Die Kamera hat nicht richtig aufgenommen. Mhm. Louis ist ja Experte darin. Das ist so nervig. Also.
Ja, das kenne ich.
Ja, die Umstände, die gehen mir auch immer ziemlich auf den Keks. Bis man überhaupt mal an den Punkt ist, dass man sich mit dem beschäftigen kann, womit man sich eigentlich beschäftigen möchte. Ja, ich weiß nicht, ob man es hört. Ich glaube nicht, dass man es hört.
Man hört es, ja.
Das ist das Nachbarskind. Jeden Morgen, ich weiß nicht, was dieses Kind hat, da sind wir gerade bei Erziehung tatsächlich, jeden Morgen zum Wachwerden, genau das Theater.
Und schon haben wir wieder ein Problem, was gelöst werden soll, Niklas?
Ja.
Tauschen wir das Kind einfach aus, dann läuft es ja
vielleicht. Ich glaube, da seid ihr beide qualifizierter.
Aber um nochmal kurz darauf zurückzukommen, da muss ich mich mal kurz lobend hervorheben. Ich habe nämlich einen sehr guten Vergleich gefunden für diese Sache, die der Niklas sagt. Es geht ja niemand hin und sagt, der Rettungsanitäter soll so viel verdienen. Also in dieser ganzen Diskussion Ungerechtigkeit tut man ja so ein bisschen so, das habe ich auch im Niklas Podcast gesagt, als gäbe es so diese eine Geldquelle, wo die Menschen hingehen und sich das Geld nehmen und dann beschließen, wir teilen das jetzt so auf. Wir sagen ja, 30% sollen die Fußballer kriegen, 20% ist uns das wert und ach, Rettungssanitäter sind es nicht. So ist es ja nicht. Das ist ja alles, wie gesagt, freie Wirtschaft. Es finanziert sich ja irgendwo selber. Ja, das sind die Fans, die bereit sind, solche Ticketpreise zu zahlen, die bereit sind, sich ein Abonnement zu holen, um Fußball zu genießen. Das resultiert in Werbeeinnahmen, die den Verein so reich machen, wie er ist und damit der wettbewerbsfähig bleibt, muss er nun mal entsprechende Preise aufrufen, um Spieler zu erhalten, die ja überdurchschnittlich gegenüber Gleichaltrigen sind. Und ich finde, dass das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, das merke ich auch beim Niklas. Ich habe den Eindruck, dass erfolgreiche Menschen ihrem Alter so ein bisschen immer voraus sind. Also das ist mir ganz krass aufgefallen, als wir hier einen Einsatz hatten bei Bayer Leverkusen auf dem Trainingsgelände der Jugendmannschaft. Da kommt man dann hin. Und dann, ja, hier hat sich einer verletzt, da steht so ein 2 Meter großer Jugendlicher vor, die offensichtlich Jugendlicher, ich hätte ihn schon für 18 gehalten. Und dann sagt man so, ja, gut, du bist ja schon 17, ne? Und dann sagt man, 17, der ist 14. Und dann merkst du natürlich, in seiner Altersklasse ist er mit 2 Metern und so einer Statur natürlich jedem überlegen und kann natürlich deshalb auch so hoch spielen. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass man sich selbst so ein bisschen voraus sein muss vielleicht, um Erfolg zu haben oder dass das so ein Schlüssel sein könnte. Man kann natürlich auch trainieren. Das ist dieser Cristiano-Ronaldo-Effekt zum Beispiel, wo man ja sagt, der trainiert, um genau das Gleiche zu schaffen wie Lionel Messi, der überhaupt nicht trainiert. Und trotzdem finde ich aber, das ist einfach jetzt aber eine emotionale Aussage. Ich finde, es kann nicht sein, dass man 40, 50 Jahre der Gesellschaft widmet, sein ganzes Leben und dann auch nicht mal in einem Haus sterben kann. Das finde ich einfach traurig, dass man dann in einer kleinen, mickrigen Bude wohnen muss, quasi vielleicht auch noch Flaschen sammeln muss, weil man keine gute Rente hat. Das finde ich einfach schade, dass das so ist und dass einem dieser gesellschaftliche Berufe so wenig wert sind.
Das finde ich auch und das klingt auch unfair und ich kann das emotional schon nachvollziehen. Die Frage ist halt, wie man das löst. Also löst man das durch Privatisierung womöglich, dass man versucht...
Facebook, kleiner Rettungsdienst vielleicht?
Ja genau, also plötzlich da irgendwie Geld reinzupumpen, wie das Geld, was jetzt der Staat da mehr rein investieren soll, wo soll er es nehmen? Ne, das sind alles so diese ganzen komplexen Zusammenhänge, dann sagen andere wieder, ja, aber wir wollen auch mehr Geld für die Schulen und wir wollen mehr Geld für die Straßen und wir wollen mehr Geld hierfür. Also ich stimme dir total zu, dass das nicht gut ist, aber ich... bin ja jetzt natürlich auch nicht qualifiziert, das zu lösen, aber ich wüsste jetzt nicht, was der Schlüssel da ist, um das zu verbessern.
Das fand ich, ich war mal für 2 Monate in Montana, bin auf eine Highschool gegangen damals auch zum Schüleraustausch und man hat so richtig gemerkt, dass die Leute, also die Schule bombastisch, man kennt so die amerikanischen Schulen mit so einem riesen Hörsaal oder so einem Riesensaal, Theatersaal und denkst du, wie können die das leisten? Ja, das wird aus Steuereinnahmen gemacht und die Anwohner wissen genau, okay, wir müssen heute mal so und so viel oder wir müssen hier mehr Steuern zahlen für den und den Ort, um sich, was weiß ich, eine Blaskapelle zu leisten für die Schule. So nach dem Motto, ihr seht, wo das Geld hingeht. Also so wurde es mir mal erklärt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber manche haben das also ganz anders empfunden als wir in Deutschland, die immer sagen, ja, ich zahle immer nur Steuern und sehe dafür gar nichts. Und man denkt so, naja, du siehst dafür schon einiges. Also wenn du arbeitslos bist, kriegst du schon ein Arbeitslosengeld, ne? Rente und so weiter. Ich weiß nicht, ob das einfach nur noch nicht so richtig angekommen ist. Und wir lernen ja nun mal viele soziale Schichten kennen im Rettungsdienst. Ne? Vom ja, jemanden, der wirklich enttäuscht von der Gesellschaft ist, sagte es vorhin auch, Rentner, die wirklich mit einer kleinen Rente versuchen, noch ihr Leben schön zu gestalten, bis hin eben zum Topmanager, der in Saus und Braus lebst. Aber am Ende sind sie vor der Gesundheit alle gleich.
Ja, anders wiederum auch nicht, wenn man jetzt ans Privat, ans unser Kassensystem denkt. Mhm. Also wenn man das im Hintergrund teilweise, wie muss ich den Privatpatienten jetzt anlegen? Ja, der kann sich schon direkt auf Station sowieso anmelden. Wenn man dann merkt, man, ja, schon irgendwie so eine Bevorzugung irgendwie gerade. Aber wie ich es lösen würde, ich glaube nicht, dass man jeder hinkommt, dass man irgendwie sagt, der Staat gibt jetzt jedem Rettungssanitäter 500 Euro on top. Das ist, glaube ich, aus Sicht des Staates verschenktes Geld, in Anführungsstrichen. Ja, natürlich würde ich es uns gönnen, aber ich glaube nicht, du hast ja schon beim Corona-Bonus gesehen. Ich glaube, man muss es irgendwie anders anpacken, dass man sagt, okay, wenn man in sozialen Berufen arbeitet, das muss man natürlich auch wieder definieren, dann kommen wieder ganz viele, wieso bin ich kein sozialer Beruf? Natürlich dann wieder schwierig, dass man sagt, vielleicht zahlt man dann nur die Hälfte an Mehrwertsteuer, kann sich das alles am Ende des Jahres zurückholen. Dass man einfach die Umstände so schafft, dass es attraktiv ist, in diesem Beruf zu arbeiten, dass man vielleicht leichter eine Wohnung findet, was weiß ich, da bezuschusst wird, keine Ahnung. Natürlich in so einem Kreislauf.
Kita-Plätze, auch ein großes Thema, beispielsweise bei uns, Kita-Plätze zu schaffen. Ja.
Aber also, wenn man so weitermacht, sieht man, kommt man an dem Punkt, an dem wir gerade sind, dass den Job im Prinzip keiner mehr machen möchte. Ne?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Das fand ich übrigens auch spannend, dass du jetzt mehrmals Wohnung und Haus angesprochen hast. Das ist auch so ein bisschen jetzt für mich als jemand, der im Ausland lebt, glaube ich, so ein bisschen so eine deutsche Kultur, dass tatsächlich aber ja nicht so viele Leute Häuser kaufen und bauen im Vergleich. Also selbst zum Beispiel mein Vater und meine Stiefmutter, die sind Psychotherapeut und Psychoanalytikerin, die würden jetzt, also es wäre in vielen anderen Ländern, würden so jemand schon wahrscheinlich in einem Haus irgendwann leben und die wohnen in einer Wohnung. Mietwohnung. Und werden sie auch, glaube ich, für immer tun. Und wenn ich das vergleiche mit meiner Erfahrung zum Beispiel in England, da ist es da jeder, sobald sie können, nehmen eigentlich eine Mortgage auf, einen Riesenkredit, um ein Haus zu bauen. Das finde ich auch ganz spannend, dass wir da irgendwie eine andere Kultur zu haben scheinen. Du hast es jetzt gerade herausgestellt, so ein bisschen als doch was sehr Erstrebenswertes und Wichtiges, dass man in einem Haus lebt. Aber es gibt ja wirklich so in den deutschen Städten auch eine sehr große Mietwohnungskultur.
Mhm. Das bedeutet, die wohnen ihr Leben lang in einer Mietwohnung. Ja, das ist so.
Wir Deutschen reden auch nicht gerne über Geld.
Das stimmt.
Ist auch so. Also Gehälter, darüber reden und auch Kredite aufnehmen. Das ist schon immer so eine Entscheidung für viele Deutsche, zu sagen, oh, sollte ich das wirklich machen? Also ich habe mich ja auch für mein Unternehmen entschieden, dann mal einen Kredit aufzunehmen, um einfach in Maschinen und ich bedrucke auch noch Sachen zu investieren. Und da wurde auch gleich gesagt, um Gottes Willen, das musst du alles abbezahlen und so. Ja, aber wie soll ich es mir denn sonst leisten? Wie soll ich denn vorankommen, wenn ich nicht irgendwo investiere und auch mal ein Risiko eingehe? Aber dann durfte man auch nicht drüber reden, ne? Über wie viel hast du denn genommen und so.
Das ist ein bisschen anders, oder? Das ist sogar in unserer Sprache verankert. Die englischen Begriffe Debt und Guilt haben ja quasi den gleichen deutschen Ausdruck. Schuld, man ist schuldig, das ist das sehr, sehr Negatives. Das ist ganz interessant.
Ja.
Das ist ja in anderen Sprachen gar nicht der Fall.
Wenn genau, man Kredit Schulden, aufnimmt. Ja.
Aber, wo du es gerade sagst, was man hier zum Beispiel, jetzt ist ja jüngste Ereignisse, worüber man ja auch nicht spricht, ist, was willst denn du? Man tauscht sich ja gar nicht aus. Es gibt ja das Wahlgeheimnis, ist ja wirklich, kannst ja keinen fragen, was er wählt, kriegst ja nie eine Antwort. Und wenn du dann, ich war ja auch in Amerika, wenn du da bist, da steht im Garten ein riesenfettes Plakat von Obama. Damals waren es Obama und ich weiß gar nicht, wie sein damaliger Mitstreiter hieß.
Weißt du es?
Von Obama?
Jetzt von Obama, der Mitschreiter. Also
der zweite.
Also jetzt der Präsident des Biden, das war der Obama.
Als ich in Amerika war, waren Neuwahlen. Der Obama hat quasi um seine zweite Periode gekämpft. Und ich frage mich, wie der damalige...
Gegen John McCain.
Genau, McCain.
Achso, ich dachte, du meinst jemanden, der für Obama
gearbeitet hat. Nein. Und das siehst du aber, den Gerd weiß ganz genau, das Haus und supportet Obama, der supportet McCain. Da ist das irgendwie nicht so. In Deutschland sind wir irgendwie sehr verklemmt und ich weiß nicht, ob es in Großbritannien auch so ist.
Das ist jetzt, ja, das kann ich schwer beurteilen. Also ob die Wahlzugehörigkeit, habe ich jetzt auch keine riesen Boris Johnson Plakat oder so irgendwo gesehen. Das jetzt nicht. Aber mit dem Geld, das ist natürlich ein Riesenthema. Und ich habe das auch erst letztens realisiert, als mir das jemand erzählt hat. Das fand ich total beeindruckend, dass man in den skandinavischen Ländern das Gehalt von jedem nachschlagen kann. Dass die Steuererklärungen alle öffentlich sind. Also ich kann irgendein Skandinavier, wenn ich den kenne, kann ich ins Internet gehen und kann mir runterladen, was deren Steuererklärung war.
Das wäre bei uns nicht genauso wie CCTV und sowas. Ne? Also ganz, ganz einfach, in London wird das überall gemacht, einfach zur Sicherheit. Und hier in Deutschland schreiben wir überall, oh Gott, Datenschutz. Und wenn ich jetzt auf der Straße gefilmt werde, aber sobald was passiert, da fragt man sich ja, warum hat man das nicht gesehen oder gefilmt oder warum hat man hier eine Kamera nicht angebaut?
Ist aber auch zweischneidig. Ja, ne? Das ist immer die Frage, wo es aufhört, wo es endet. Ja. Ich muss sagen, das Autofahren in London, das sind ja wirklich scharfe Hunde. Also wenn du, da bist du 10 Sekunden in der Busspur, zack, Kamera erfasst, automatisch kriegst du ein Brief-Ticket.
Krass. Sofort.
Das kannst du dir nicht leisten, nirgendwo in der Stadt. Und auch auf der Autobahn haben sie ja überall so Tempolimit ungefähr 110 km/h und das dann auch per Durchschnittskameramessung. Fahren auch alle 110, kannst nichts machen.
Okay. Aber manchmal finde ich es gar nicht so schlecht. Also in so einer großen Masse, da passieren ja schon mal ein paar Sachen und ich denke mal, da hat CCTV auch schon ein bisschen geholfen. Im Rettungswagen zum Beispiel haben sie das auch bei denen. Also in den.
Da wird gefilmt?
Ich glaube, nicht im Wagen mit den Patienten.
Aber drumherum haben sie Kameras, ja. CCTV steht auch fett an den Ambulances dran.
Übrigens gerade ein großes Thema, weil es wird getestet, glaube ich, ein Pilotprojekt. Da hat ein junger Erfinder eine Kamera, die quasi dann sieht, wer keinen Platz macht, ja, wer quasi die Rettungsspur nicht frei hält. Und das wird dann aufgezeichnet erstmal. Und was damit passiert mit den Daten, naja, das wird man nochmal sehen. Aber das ist gerade auch so ein Thema in Deutschland. Ne? Wir haben diese Rettungsgassenproblematik immer noch. Ob das so
wobei es ist. Besser wird. Ich weiß nicht, wie das in Großbritannien ist. Redet man da über Rettungsgassen? Gibt es da einen Begriff für?
Rettungsgasse auf Englisch, ja, da hast du mich jetzt auf
Fire Lane wahrscheinlich, ne? So ist es in New York.
Aber das sind ja meistens nur so vorgefertigte Fire Lanes. Also ich weiß, in Piccadilly Circus oder sowas, wenn du da stehst, da steht der Rettungswagen einfach mit Blaulicht hinter den anderen Autos und wartet
halt, dass er Piccadilly Circus hast du keine Chance.
So eine Dinger, ne?
Aber Rettungsgasse auf der Autobahn, weißt du, ich fahre jetzt natürlich auch wenig Auto, ich habe kein eigenes Auto, ist in London völliger Wahnsinn, kann man gar nicht machen. Da muss man, also man alle, das ist auch ganz spannend, finde ich, in London, weil man wirklich mit dem Auto so gar nicht durchkommt, hat man diese ganz, ganz starke Tube-Kultur, diese U-Bahn-Kultur und da ist wirklich der Hedgefonds-Manager im Anzug neben dem, Rettungssanitäter zum Beispiel, der zur Arbeit fährt oder dem Arbeiter von der Baustelle oder dem Office-Worker, also alle sind wirklich zusammen, es ist sehr bunt und alle fahren Bahn. Gibt's gar keine
Autokultur. Ich finde das auch klasse, also wenn ich da mal so als Urlauber bin.
Das da kommen
so.
Die Bahnen aber auch.
Ja, da, und zwar im Minutentakt. Ne?
Ja, ja, alle ein, zwei Minuten, aber man muss manchmal auch, jetzt mit Corona ist es ein bisschen besser geworden, aber wir sind ja seit Juni schon wieder aus Corona weg. Ne? Ich meinte eben vorhin schon zu euch, dass mit Masken und so, also zu dem meine ich es am Sonntag, muss mich immer wieder daran gewöhnen, dass man hier Masken tragen muss. Wir haben ja im Juni einfach entschieden in England, dass Corona jetzt vorbei ist und es gibt ja gar keine Regeln. Aber früher war es schon so, trägt dass man
auch keiner mehr Maske nirgendwo.
In der Bahn ist also wirklich tatsächlich der einzige Ort, also in Restaurants, Bars gibt's nichts, kein Testen, kein Impfen, keine Masken, nichts. Wenn man jetzt in der Bahn ist, dann tragen schon noch vielleicht so eine knappe Hälfte der Leute meine Maske.
Ich muss auch persönlich sagen, im Rettungswagen werde ich es auch nicht unbedingt missen, eine Maske zu, also werde ich es schon vermissen, keine Maske mehr zu tragen. Ich überlege auch tatsächlich.
Steht dir doch frei, die immer zu tragen.
Ich werde die auch wahrscheinlich noch öfter tragen, weil es hat einem schon manchmal geholfen, wenn da doch jemand eine Infektion hat. Und ich war auch weniger krank. Also ich bin sonst immer ein bis zweimal im Jahr wirklich erkältet, krank, fühle mich elend. Hatte ich nicht.
Man hat
es jetzt daran lag. Vielleicht war es auch einfach, man noch mehr Hände waschen, noch mehr aufpassen. Vielleicht war es auch das Bewusstsein einfach. Anderer Vorteil ist bei der FFP2-Maske, man hat nicht so viel gerochen, was gut war, auch vom Patienten. Und in der Bahn ist es dann manchmal auch, man sitzt da eng an eng, man fässt auch immer mehr an.
Man riecht immer sich selbst. Ich war neulich in der Show von Trevor Noah, dieser amerikanische Comedian, beziehungsweise aus Südafrika ursprünglich. Und der hatte eine Comedy-Show und der meinte, dass man sich so an diesen Geruch gewöhnt. Das so dieser Eigengeruch, dieser Eigenmundgeruch, den man in der Maske hat. Aber
hat man Knoblauch,
ich muss sagen, man hat so ein besonderes Gefühl entwickelt, so ein besonderes Verhältnis zu anderen Menschen, die einem körperlich nahe sind. Also es ist schon irgendwie, es fühlt sich anders an. Und ich trage auch die Maske in der Bahn in England, wenn Leute um mich drum sind. Also ich genieße das Privileg, dass ich quasi, wenn niemand da steht am Bahnsteig, dann trage ich auch keine Maske. Muss man ja nicht wirklich. Aber wenn jetzt die Leute wirklich so, man muss zwei Bahnen wegfahren lassen, das ist ja in London manchmal so, und dann drängen sich alle rein, man ist wirklich so Schulter an Schulter. Da ist mir das schon inzwischen deutlich angenehmer mit Maske, muss ich sagen.
Ich glaube, die Akzeptanz für so eine Maske ist auch größer geworden, wenn wir das früher gemacht hätten, so wie in China oder in Asien.
Die Asiaten haben wir immer ausgelacht.
Ja, und jetzt tragen wir es selbst.
Aber ist denn Corona jetzt wirklich vorbei bei euch? Wie ist denn die Lage? Letztens hieß es doch nochmal, da wäre nochmal ein Peak gewesen auf der Intensivstation.
Also es versteht auch niemand so richtig. Die Zahlen sind, glaube ich, hoch, aber es wurde nach meinem Wissen, ist es in den Krankenhäusern okay. Es sind jetzt schon relativ früh quasi sehr viele Menschen geimpft. Also die deutliche Mehrheit der Menschen sind geimpft worden. Das hat geholfen auf jeden Fall.
Gibt es da auch so eine Cross-Sinker-Bewegung?
Was ist denn Cross-Sinker?
Ich habe jetzt einfach nur Querdenken.
Gott. So ein Anti-Corona existiert überhaupt nicht und so weiter.
Genau.
Also es gibt, glaube ich, fast gar keine Akzeptanz von Corona-Regeln. Das ist so nach dem, was ich so mitgekriegt habe. Und die gibt es ja deswegen auch seit Juni nicht mehr. Ich glaube, es wäre auch nicht mehr durchzusetzen. Insofern, das gibt es schon. Ich habe sogar Kommilitonen aus Cambridge, die nicht so richtig an Corona glauben. Was man auch nicht versteht, wie das überhaupt möglich ist. Aber,
und dann an Cambridge zu studieren, das fragt man sich tatsächlich.
Ja. Und dann unverschämt viel Geld zu verdienen. Stimmt, noch mehr, noch denn das mehr. Sind Bekannte, die im Investmentbanking arbeiten. Also man denkt immer, diese Facebook-Gelder sind hoch, aber da gibt es nochmal ganz andere Größenordnungen. Dann kannst du nochmal eine Null ranhängen.
Das Investmentbanking, glaube ich, so das höchste der Gefühle ist, das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, hieß irgendwie bei Goldman Sachs, hat man Einstiegsgehalt von, ich glaube, über 250.000 Euro. Aber wenn man sich dann die Arbeitszeiten anschaut, ich könnte das jetzt nicht, 9-Stunden-Woche oder so ist der.
Das Einstiegsgehalt ist tatsächlich gar nicht immer so hoch im Investmentbanking, aber es steigt dann später sehr, sehr schnell. Und die Praktika, die auch haben, da ich habe einen Kumpel von mir, der hat in einem Hedgefonds ein Praktikum gemacht, da war er gerade 19, er hat ein Jahr Studium abgeschlossen. Also völlig unqualifiziert, könnte man meinen. 10.000 Euro im Monat im Praktikum.
Und was hat ihn jetzt qualifiziert, dass er dieses Praktikum bekommen hat und niemand anders? Vielleicht möchte ich das Praktikum auch noch.
Er war sehr gut in Mathe schon. Also er musste da so Mathe-Tests machen, um da ranzukommen. Er war so ein Mathe-Olympiaden-Mensch und konnte sehr gut rechnen. Aber also er war auf jeden Fall schlau. Aber Wissen hatte er nicht viel, das muss man schon sagen.
Okay. Zu dem Zeitpunkt. Aber das ist ja klar. Sowieso etwas, was man so merkt. Ich weiß nicht warum. Irgendwann hatte ich mir mal gedacht, ich könnte mich ja eigentlich mal nach dem Studium bei der NASA bewerben. Dann habe ich mir so Stellenanzeigen angeschaut. Und das ist auch tatsächlich etwas, was ich bei den Amerikanern beobachtet habe. Ich weiß nicht, ob das bei den Engländern auch so ist. Die schreiben gar nichts von muss das und das studiert haben. Da steht ja Bachelor's Degree und dann halt Skills, Skills, Skills. Und
das ist krass, ne? Das ist auch sowas, ein bisschen auch ein Generationending, aber auch noch sowas Deutsches. Also ich werde auch manchmal gefragt, du hast das und das studiert, was wird man damit? Wurde ich immer gefragt, als ich studiert habe. Und das stimmt.
Hat er mich übrigens auch gefragt im Podcast?
Stimmt, das muss ich jetzt auch gestehen. Aber du studierst auch was sehr Spezielles, muss man dazu sagen, mit deinem Rettungsingenieur.
Kann man in Hamburg übrigens auch studieren, aber ja.
Aber zum Beispiel, was mich beeindruckt hat, ist ein Studienfreund von mir, der hat Geschichte studiert und ist damit jetzt Anwalt. Also das sind auch so, dass selbst diese Berufe, wo so in Deutschland ganz klar ist, man muss so und so lange Jura studieren und dann ein Staatsexamen machen, da gibt es auch andere Wege. Da kannst du, wenn du irgendeinen Bachelor gemacht hast, Bachelor Geschichte 3 Jahre und dann machst du so einen einjährigen Conversion-Kurs und dann bist du Anwalt.
Das hat jetzt Kim Kardashian, glaube ich, irgendeine hat es probiert, ist aber tatsächlich durch die Prüfung gefallen. Das ist krass. Und wenn man die Sendung auf Netflix Selling Sunsets schaut, das ist ja auch mit den Immobilienmaklern, die verdienen ja ein Schweinegeld, das ist auch nur so eine Prüfung. Da geht's einfach um Skills. Hat irgendwo Vorteile?
Weißt du, er meckert die ganze Zeit rum, so, ich habe keine Zeit und so weiter und boah, ich muss so viel tun. Und dann so, ja, ich gucke noch Kim Kardashian's Lebenslauf durch.
Kim Kardashian sitzt da mit der Gala, mit der Brigitte.
Ich wollte gerade sagen, auch die Bunte auf Toilette immer.
Wo wir wieder beim Lesen sind.
Herrlich. Wie sieht so ein Arbeitsablauf bei dir aus am Tag? Also ich meine, wir kommen immer auf Arbeit und wenn wir Glück haben, können wir mit den Kollegen eine Übergabe machen. Ansonsten geht's gleich raus und gleich voll durch. Also retten, retten, retten. Ist bei dir das eher ein bisschen entspannter oder ist auch bei dir sofort Programmieren an Bildschirm, eckige Augen bekommen?
Also es kommt sehr drauf an. Ich bin jetzt in der besonderen Situation, dass ich noch diesen YouTube-Kanal nebenbei mache. Das sind ja dann quasi 2 Jobs. Da habe ich schon wenig Sozialleben gehabt und sehr viel gearbeitet, so das letzte Jahr. Aber allgemein bei Facebook, du hast halt keine Arbeitszeiten. Das heißt, es gibt jetzt nicht, man muss sich nicht einloggen, es gibt keine Gleitzeit. Es interessiert sich eigentlich niemand dafür, wie viele Stunden du pro Woche da reinsteckst, sondern es ist einfach projektbasiert und alle 6 Monate gibt es ein Review. Und da wird man dann bewertet, bewertet man sich untereinander mit den Kollegen und auch vom Manager und so und dann kriegt man ein Rating. Und da ist nie die Frage, wie viel hast du gearbeitet, wie schwer war das, wie hast du dich angestrengt, sondern was hast du geschafft? Und auch welchen Impact hat das jetzt? Also nicht nur, ich habe dieses oder jene neue Software-System gebaut oder verändert intern, sondern warum ist die Situation jetzt besser als vorher? Haben wir jetzt irgendwie mehr Hate Speech erkannt auf Facebook oder gefällt den Nutzern das besser? Oder was ist wirklich die Verbesserung, die du erreicht hast? Das muss man begründen und das ist so ein bisschen wie an der Uni vielleicht oder so projektbasiert, dass also man nicht wirklich eine bestimmte Stundenzahl hat. Das hat Vor- und Nachteile, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich genieße natürlich die Flexibilität, ich kann abends feiern gehen und den nächsten Tag einfach mal gar nicht arbeiten zum Beispiel oder nachmittags oder also wie ich möchte. Andererseits hat man auch nicht, dass man irgendwie irgendwann so in so eine Routine kommt und sagt, okay, ich mache einfach meinen Job und dann läuft das immer so weiter, sondern alle 6 Monate muss man geliefert haben. Und es werden natürlich auch Leute entlassen. Das ist nicht einfach ein sicherer Job oder man sagt, ich bin jetzt irgendwie so irgendwann Dienstältester und dann geht das irgendwie immer so weiter und ich kenne, weiß, wie der Laden läuft, sondern man muss immer wieder neu beweisen, dass man einen ganz wertvollen Beitrag leistet.
Okay, also Rating schon, also muss man im Rettungsdienst.
Genau, wie viele Einsätze hast du so gemacht? Wie viele Patienten haben Sie gerettet?
Und was hat es Ihnen gebracht?
Und was hat es Ihnen gebracht? Was hat es uns gebracht?
Haben die Kliniken genügend verdient? Hat der Rettungsdienst genügend verdient? Und wie sieht die Gesundheit der Gesellschaft
aber
aus?
Aber offen gestanden, mich wundert das tatsächlich nicht. Also genauso hätte ich mir vorgestellt, dass es bei einem Tech-Konzern tatsächlich läuft. Tracken, tracken, tracken. Wie ist das denn, also tatsächlich, das hast du mal erzählt, von der Kantine hast du so geschwärmt.
Oh, das vermisse ich schon, muss ich sagen, ja. Also seit Corona ist das ganz traurig, ne? Ist überhaupt nichts los. Aber früher war das natürlich so, das ist immer so ein schöner Selling Point, diese Facebook-Büros, die sind natürlich was Besonderes, haben sich bei Google abgeguckt, ne? Diese ganzen großen Silicon Valley-Firmen machen das inzwischen. Du hast, du lebst, kannst im Büro quasi leben. Es gibt da Frühstück, Mittag, Abendessen, es gibt Snacks, es gibt eine Donutbar, es gibt einen Eisdeal, es gibt alles in der Firma.
Alles kostenlos.
Alles ist kostenlos.
Vermeintlich.
Und
wenn der Link das Videos schaut, weiß, dass es im Gehalt mit drin ist.
Ja, ja, also genau, es ist kostenlos. Sie können einem stattdessen auch natürlich mehr Geld geben, aber es fühlt sich natürlich cool an, dass es diese Buffets gibt. Man kann auch Gäste, also konnte man immer ins Büro mitnehmen, muss man auch nicht anmelden. Da war auch immer die Frage, wie? Du kannst ja so viel wie Leute, du jeden Tag da zum Mittagessen, ja.
Also, ich bin Juni in London, da kannst du mich schon mal anmelden.
Ja, mache ich. Aber im Moment darf ich nicht mal ins Büro, weil Corona. Also das ist auch so eine Diskrepanz gerade ganz spannend. In England eigentlich alles vorbei, Corona-technisch, aber Facebook als Firma ist zum Beispiel sehr, sehr langsam und extrem vorsichtig und Maskenpflicht im Büro und sie wollen sogar eine Impfpflicht durchsetzen für Mitarbeiter. Also
großes Thema hier in Deutschland, ja.
Warst du denn beteiligt? Das kommt mir jetzt irgendwie gerade dran. Es gab das letztens die Pressemeldung, dass Facebook Querdenker-Posts gelöscht hat. War das der Niklas, der auf Rechtsklick Delete geklickt hat?
Da habe ich nicht auf Rechtsklick Delete geklickt. Nee, das sind also so diese Entscheidung. Also weiß ich gar nicht, was das jetzt, was da jetzt genau los war. Das war ich nicht persönlich. Aber klar, das gibt's natürlich. Das ist ja auch immer so eine Riesendebatte, dass so Social Media ja sehr darauf spezialisiert ist, die eigene Meinung zu befeuern, weil es einen ja mit Leuten, die irgendwie ähnlich ticken, verbinden möchte, was ja an sich vielleicht auch eine coole Idee ist, aber was dann irgendwann so bestimmte Meinungen amplifiziert und immer wieder in einen Kreislauf schickt und man kriegt immer wieder die eigene Meinung zurückreflektiert. Man spricht da von dieser Echo Chamber, dass es dann Leute gibt, die denken, alle glauben nicht an Corona oder alle wählen Donald Trump oder
der Rabbit Hole
oder dass der Brexit nicht kommen will. Ich war so überrascht. Ich hatte so viele britische Freunde, war so viel auf britischem Social Media. Ich dachte, Brexit kann nicht kommen. Ganz klar, ganz klares Ding.
Zack, da war's.
Weil man in einer Bubble lebt. Und das ist ein Problem. Und da so im Bereich Fake News und Corona, da gehen diese Firmen schon relativ hart gegen vor. Was auch wieder zweischneidig ist. Ne? Wo ist die Grenze zwischen, wo hört Meinungsfreiheit auf, wo fängt Verleumdung oder Verhetzung an? Oh, das sind schwierige Fragen. Du.
Bezüglich der scharfen Corona-Regeln für Facebook, das haben wir aber bei uns auch beispielsweise. Also wir sagen immer noch, kein externer Besuch erstmal, soweit nicht angemeldet. Ne? Einfach, wenn die Firmen einfach selbst sagen, ah, wir wollen da noch Vorsicht walten lassen, aber es nervt schon bei euch, oder? Also, weil es lebt ja auch, glaube ich, vom gemeinsamen
schon
vom Sozialen so ein bisschen. Ne?
Wenn ich nicht diese ganze YouTube- und Podcast-Kiste machen würde, dann würde es mich richtig nerven, dass ich nicht im Büro sein kann, wegen des Essens, wegen der ganzen anderen Amenities. Also ich habe zum Beispiel brasilianisches Jiu-Jitsu im Büro gemacht, zweimal pro Woche. also so Hobby ist richtig, ne, die man da auslebt. Es gibt eine Bar im Büro. Also das ist schon einfach cool. Das sind coole Facilities. Aber jetzt finde ich es eigentlich ganz cool, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann, weil ich ehrlich gesagt auch ein bisschen weniger dann arbeite.
Ich finde es tatsächlich interessant, wenn was du für Gründe aufzählst, warum du wieder ins Büro möchtest oder es vermisst. Mein Vater bei Siemens ist ja auch ein Riesenkonzern, der nennt nämlich zum Beispiel ganz andere Gründe. Der kommt will nicht wegen dem Essen, sondern einfach wegen dem Austausch mit den Kollegen.
Ah ja, das stimmt, das gab's ja auch noch.
Richtig, so typisch deutsch, glaube ich, das Schnacken so ein bisschen. Ja. Und ich habe tatsächlich so einen Eindruck, das wäre jetzt mein Eindruck, mein Vorurteil, dass tatsächlich bei Facebook so nur Nerds sitzen, die zwar eine coole Arbeitsumgebung haben, wo sich jeder individuell austoben kann, aber dass im Prinzip keiner miteinander redet, groß.
Ja, also das ist bei mir aber auch so ein bisschen so, weil mein Sozialleben gerade so ein bisschen auf Sparflamme ist und ich so in diesem ganzen Social-Media-Projekt drinstecke. Generell, klar, Austausch ist schon cool mit den Kollegen. Es ist eine sehr, sehr nerdige Atmosphäre, es ist eine sehr spielerische Atmosphäre. Also da wird jetzt halt, die Investmentbanker gehen dann irgendwie mehrmals die Woche irgendwie in die Nachtclubs, ne, work hard, play hard und so. Bei Facebook gibt's dann irgendwie Brettspieleabend im Büro oder so. Ne? Also das ist schon eher so eine
Nerd. Hat auch seinen Charme.
Und ich wollte gerade sagen, also wenn wir Kollegen untereinander kommen, dann gibt's ja auch meistens nur ein Thema. Also dann wird wieder über Einsätze geredet und das ist hier so laufen. Also weiß nicht, wie das bei dir so ist.
Aber wir spielen keine Brettspiele.
Aber ich finde, ehrlich gesagt, diese Nerd-Szene, also ich mag beides ganz gerne. Es hat auch sowas Unprätentiöses auf der anderen Seite. Also alle sind da so ganz locker im T-Shirt. Es sind sehr unoberflächliche Menschen. So weit, dass es manchmal ein bisschen zu viel ist, dass man so denkt, ja, aber hättest dich auch duschen können, bevor du zur Arbeit kommst, so ungefähr. Aber das ist eigentlich auch irgendwie ganz sympathisch, oder? Dass man da also wirklich, dass er so fachlich ist, dass es da wirklich die Leute, die sind dann irgendwie Informatik begeistert und reden über IT und.
Ja, nehmen wir es nicht Nerd, sondern Interessengruppe, oder? Also.
Ja.
Naja.
Freundlich formuliert, Interessengruppen.
Interessengruppen, Extreminteressen.
Jetzt bist du ja schon ein paar Tage in Köln und war auch direkt vor meiner Lieblingskneipe hier oder so der Szene-Kneipe. Kneipe ist eigentlich übertrieben, dem Szene-Kiosk.
Kiosk, dem Zähne Späti, also dem Kiosk Späti. Der Späti heißt. Ich habe in meiner Instagram, ich habe gesagt, ich war vom Kölner Späti und dann kamen die ganzen Wessis und haben gesagt, wie du kannst das doch nicht Späti nennen als Hamburger, das ist ein Kiosk. Und dann habe ich gesagt, nein Leute, der heißt wirklich Späti, dieser Kiosk. Das ist nicht meine Schuld, aber ist ja eigentlich auch kein Kölner Ausdruck, ne? Späti ist ja ein Berliner Ausdruck.
Ich glaube aus Berlin, ja genau.
Aus Deutsch.
Deshalb, also ich war letztens, meine ich auch zu wem, da waren wir im Späti, ja in welchem? Also ich wusste gar nicht, dass ich dachte, Späti wäre einfach Wort. Die Bezeichnung Wort. Ja. Genau, Späti, ich bin spät abends, das wäre einfach der Name dieses Kiosks. Das ist wirklich eine Bezeichnung für einen Kiosk.
Ja, du hast doch auch ein Späti.
Bütsche hätte ich jetzt gekannt. Das sind ja die Kölner Bütsche.
Oder Spätkauf heißt es bei uns.
Spätkauf ist der volle Begriff. Ja, genau. Das klingt so ostdeutsch, oder?
Das klingt so ostdeutsch. Aber jetzt schließt sich auch, woher es kommt. Wie war es denn? Wie hat es dir bis jetzt gefallen? Ich habe gehört, du bist auch direkt in ein paar Influencer reingerannt.
Ja, Köln, es macht auf jeden Fall Spaß hier zu sein und es war cool vom Späti. Eine Sache, die mir sehr auffällt im Vergleich zu London, ist, dass man ständig angesprochen wird. Man wird behelligt. Und ich glaube, das ist nicht ein Kölner Ding. Ich glaube, das ist schon was Deutsches. Ich habe auch mal gehört, dass die Deutschen in der U-Bahn, dass die immer gucken im Vergleich zu so anderen Ländern. Und wenn man in der Londoner U-Bahn ist, dann hat man das Gefühl, das ist völlig anonym. Niemand interessiert sich vor allem. Du könntest da quasi in einem pinken Gummianzug oder nackt oder sonst was über einen Piccadilly Circus laufen. Es ist irgendwie so Business as usual. Ja klar, irgendwie überall sind so verrückte Leute und ganz, ganz bunt. Hier, ich gehe am Samstagabend zum ersten Mal mit meiner großen YouTube-Kamera, die vor mir schwenkend, aus dem Hotel und direkt Gruppe von 5 Jugendlichen, hey, das ist doch der eine, der für dich diesen Porno gedreht hat. Und kommen sie auf mich zu und haben irgendwie da, keine Ahnung, einen Witz gemacht, aber sind da irgendwie so mit mir sofort in Kontakt gekommen. Ja? Ich war nicht der eine, also sie haben mich verwechselt oder es war ein Scherz. Aber dann auch vom Späti, ne? Die Leute sind sie extrem kameraaffin und wollen sofort mit drauf oder hey, warum filmst du mich? Oder irgendwelche Kommentare. Also ich habe unglaublich viel Interaktion so auf der Straße. Manchmal positiv, manchmal so ein bisschen assi, bisschen negativ. Und in London hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man so unsichtbar ist, weil einfach so viele Leute und so viel Bunte und alle haben irgendwie irgendwas Komisches dabei oder verhalten sich irgendwie besonders, dass es das gar nicht gibt. Das ist mir vorher nicht so aufgefallen, weil ich jetzt ja auch länger nicht in Deutschland so nachts und unterwegs war. Das ist, glaube ich, keine Kölner Sache. Ich glaube, es ist ein bisschen was Deutsches. Ist, dass man mehr Bezug genommen wird zu dem, was die anderen machen und dass man da irgendwie darauf reagiert. Das kann positiv oder negativ sein, aber es wird mehr geguckt und mehr angesprochen.
Also bei uns sind die, in Rostock ist ja auch eine kleinere Stadt, eher so weg von der Kamera. Um Gottes Willen, nicht filmen. Also so Hand für Hand davor und bloß nicht. Und gucken einen an, warum macht er das überhaupt?
Ich finde tatsächlich, ich finde auch, dass Köln ein sehr positives Beispiel ist. Also ich bin ja aus Aachen, ist 50 Kilometer entfernt. Da ist das auch nicht so wie hier. Also hier hast du doch keine Probleme, Leute kennenzulernen. Hier musst du dich einfach nur 5 Minuten abends irgendwo hinstellen. Du wirst einfach angesprochen. Also so ging mir das irgendwie. Ich war irgendwo feiern und hab dann die Leute, die waren schon drin, hab denen geschrieben, kommt ihr raus, mich reinholen. Da musste man noch was ausfüllen, damit man rein darf. Muss man Plätze reservieren. Ne? Da stand man natürlich nur an den Tischen. Und dann stand ich draußen und auf einmal quatscht mich schon direkt einer, 2 Mädels von rechts an. Und worauf wartest du hier? Ich auf die da. Und dann bin ich gegangen. Aber das ist hier einfach, das ist dieses Kölner Ding. Und ich glaube tatsächlich, hier in Köln passieren ja auch die wildesten Sachen. Es gibt diese Seite Köln ist cool auf Instagram. Da sieht man auch so, was hier so für Spinnereien laufen über Tag. Ich glaube tatsächlich, in Köln ist es genauso normal, wenn du in irgendeinem Kostüm hier rüberläufst. Die Leute gucken auch.
Aber sie reagieren mehr.
Richtig. Mhm. Aber sie denken halt irgendwie, es ist halt Köln. So, ne? Mhm.
Ich beneide euch auch ein bisschen, weil ich habe es einfach da oben ein bisschen schwieriger. Also nicht nur für mich privat mit dem ganzen Medienkram, weil ich liebe das. Ich habe früher YouTube auch gemacht, fand das toll, aber wir hatten es immer schwer, weil wir waren nie in NRW oder wir waren immer die von Ostsee da oben und die ganz hinten, da machten das nicht so viele. Und ich habe das auch in Unternehmen erlebt, in denen ich war, also oder auch Vereinen, ne, Hilfsorganisationen, die teilweise als Facebook ganz in Mode war, um Gottes Willen, du hast eine Facebook-Seite für deine Jugendgruppe errichtet oder für das Ding und das geht ja gar nicht und so. Ja, aber ich so, wir wollen Leute akquirieren und wir wollen ja auch mitteilen, was wir machen, warum nicht? Mittlerweile machen sie es alle da, aber es hat halt gedauert, jetzt Instagram und dann kommt noch dies und jenes. TikTok, um Gottes Willen, warum machst du das? Sehr schwierig, wo in Köln und in anderen Städten die also dass das schon so häufig benutzt wird und so zum Alltag gehört, da sind wir in Mecklenburg sprichwörtlich manchmal 10 bis 15 Jahre hinterher. Das stimmt auch.
Ist vielleicht auch ein bisschen jetzt meine Londoner Perspektive, der erste Kulturschock. Und wenn ich jetzt weiterfahre in die nächste deutsche Stadt, denke ich, oh Gott, das ist dann wieder nochmal was ganz anderes.
Zum Beispiel nach Rostock?
Ja, zum Beispiel. Köln ist schon Social Media affin, habe ich auch den Eindruck. Also ich habe da auch vom Späti die Leute kennengelernt, die gesagt, da lief, ich wollte gerade meine Kamera ein bisschen in Sicherheit bringen, weil ich dachte, oh Gott, die gucken alle. Und dann kam da, lief da plötzlich um die Ecke so eine Twitch-Streamerin mit einem riesen Selfie-Stick und die war gerade live auf Twitch vor dem Späti. Und dann kam eine andere Gruppe von Mädels, haben mich angesprochen, was machst du, meinte ich, YouTube? Die kannte dann auch sogar den Kanal und die hatten sich getroffen über Jodel. Die kannten sich alle gar nicht.
Über Jodel?
Die hatten sich alle über Jodel getroffen und verabredet, anonym.
Dass diese App noch genutzt wird.
Ja, und war dann vom Späti. Ja, also ich habe die dann auch mal installiert, aber ich habe mir noch vergessen, mir dann ein Konto zu machen, um mir erstmal anzugucken. Aber wollte ich mir auch mal angucken, was das jetzt schon wieder ist.
Kennst du nicht?
So vom, ich kenne Jodel nur von, glaube ich, Screenshots auf anderen Internetseiten. So was mal bei Instagram in der Story oder so.
Gibt es tatsächlich auch in London, aber da ist es bevölkert, glaube ich, eher so von arabischen und indischen, also teilweise kannst du Jodels nicht lesen, weil die in ihren Schriftarten schreiben oder in ihren Schriften. Aber
also ich glaube, die App ist out. Die habe ich so mit 18, hat man da irgendwas geschrieben.
Oh, ich sehe schon, die schreiben uns nachher alle, Jodel ist nicht out.
Ja, ja. Also vor allem machen wir jetzt kostenlos Werbung für Jodel. Tatsächlich aber ein interessanter Punkt, den der Christian gerade angesprochen hat. Er sagte gerade, früher habe ich da eine Facebook-Seite gemacht. Und ich sagte es ja schon zum Niklas, Facebook ist doch voll out. Jetzt sagt mir der Niklas, Facebook ist eigentlich voll in, nur nicht in Deutschland.
Ja, also Facebook wächst, das muss man schon sagen, objektiv. Aber das ist, da ist man auch manchmal in so seiner Blase. Es ist jetzt erstmal natürlich ein Generationending. Und ich habe schon noch Leute, also viele Facebook-Freunde, die da was posten. Ich selbst bin jetzt nicht mehr so aktiv, sondern benutze eigentlich nur Instagram. Aber weil es auch eher meine Zielgruppe ist dann wieder und die Gen Z, die sind natürlich gar nicht auf Facebook unterwegs in Deutschland. Es gibt andere Länder, wo die jungen Leute auf Facebook durchaus sind. Und ich hatte Louis auch erzählt, wir haben so ein ganz cooles Tool, das gucke ich mir manchmal gerne an intern. Da sieht man so diese Venn-Diagramme, also so Kreise, die sich überlappen und wie weit die sich überlappen. Für jedes Land hat man einen grünen Kreis für WhatsApp, einen orangenen für Instagram, einen blauen für Facebook. Und dann sieht man, wie unterschiedlich groß die sind und auch wie die sich überschneiden. Da sieht man zum Beispiel, in den USA ist WhatsApp ja fast unbedeutend, während Europa absolut WhatsApp eine Hochburg ist. In den USA, weil alle ein iPhone haben. Ne? Das ist einfach der Grund, das iPhone ist so.
Das fand ich auch krass. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, aus den USA kennt man auch nur Screenshots von iMessage.
Und wenn man mal bedenkt, wie, also teilweise intern bei Firmen gesagt wird, wir nehmen kein WhatsApp, weil das ist ja bei den Amerikanern und das ist ja Facebook und egal ob Ende zu Ende verschlüsselt, nee, das machen wir nicht, ist verboten teilweise auch Betriebshandys. Ja, und in Amerika benutzt es keiner. Ja.
Und dann gibt es andere Länder, Indien ist, glaube ich, sehr Facebook-stark. Also das ist die afrikanischen Länder teilweise nur WhatsApp, teilweise super viel SMS. Also das ist, da muss man vorsichtig sein, dass man, Deutschland ist da eben auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt.
Was ist denn die absolute Facebook-Hochburg auf der Welt?
Gute Frage. Ich glaube, rein nutzerzahlenmäßig ist Indien das stärkste Land, aber da kannst du mich jetzt nicht drauf festnageln.
Und Instagram?
Kann ich so jetzt nicht sagen. Wahrscheinlich darf ich das alles auch gar nicht so sagen. Es sei denn, es ist öffentlich bekannt. Vielleicht war das auch der letzte Podcast, in dem ich als
Facebook-Mitarbeiter aufschreibe. Das habe ich mich nämlich auch schon gefragt. Was hat eigentlich Facebook zu deinen Aktivitäten?
Facebook in Kollektiv spricht ja erstmal kein Deutsch. Also die meisten nicht. Das ist, glaube ich, schon ein großer Vorteil. Ich bewege mich da so ein bisschen in so einer Grauzone. Ich vertrete die Firma ausdrücklich nicht. Das ist auf jeden Fall wichtig.
Ich war schon ein bisschen erstaunt. Bei manchen Infos so dachte ich so, darf er das
sagen? Insider-Talk.
Darf er das sagen? Aber gut.
Ist denn Spotify bei Facebook?
Spotify gehört nicht dazu, ne.
Ja, dann hast du Glück, dann wird der Algorithmus da schon mal nicht raus. Die haben verdächtig oft über Facebook gesprochen, dann müssen wir mal gucken, was es damit auf sich hat.
Ja, das landet dann irgendwann auf Mark Zuckerbergs Tisch.
Hier, haben Sie den schon gesehen? Ja, hat ja öffentlich gequatscht in so einem Retter-Podcast.
Hast du den schon mal gesehen? Nee.
Klar, schon, aber jetzt nicht so one-to-one, dass ich irgendwie mich mit ihm unterhalten habe, aber natürlich war ich schon in größeren Räumen und Meetings mit Mark Zuckerberg, klar. Also ich habe jetzt schon...
Wie groß sind die Meetings dann so 30?
Also oder zum Beispiel bei seiner Q&A, er macht jede Woche eine Q&A mit allen Mitarbeitern, wo man wirklich einfach ans Mikro gehen kann, eine Frage stellen kann, er beantwortet die. Die finde ich auch echt, echt spannend immer, weil er da natürlich noch ein bisschen offener spricht, auch wenn manchmal was geleakt wird leider, aber er spricht da offener, als wenn er jetzt zur Presse spricht und da wird auch scharf kritisiert, das sind ja einmal die ganzen Debatten, die so außerhalb, ne, Facebook ist diese oder jene Entscheidung gut, sollten wir Donald Trump bannen oder nicht. Da gibt es intern dann nochmal einen viel, viel, viel schärferen Diskurs. Ja, also wirklich. Also da gibt es ein riesen Meinungsspektrum innerhalb der Firma. Es gibt ja Republikaner und Demokraten bei Facebook und das ist natürlich ein Riesenthema. Da habe ich natürlich schon gesehen, also jetzt schon, ich sitze hier und da, wo du jetzt sitzt, so irgendwie ein, zwei Meter entfernt, steht dann Marc und erzählt was, klar. Aber es sind eben noch ganz viele andere Leute im Raum und er ist nicht meinetwegen gekommen, leider.
Aber mit Blick auf die Zeit, der Niklas muss ja zu Stern-TV und es ist nähern und schon seiner Deadline.
Ja, mein RTL-Auto kommt ja dann zu meinem Hotel und holt mich ab.
Ist das so?
Ich glaube, also ich weiß nicht, vielleicht beständig auch einfach ein Taxi. Ne?
Steht vor der Tür so, RTL, wo ist mein Auto?
Also Niklas nächtigt im Hyatt und wer sich in Köln auskennt, der weiß, er könnte zu Fuß dorthin gehen, aber man lässt sich abholen, verstehe.
Weißt du, wo die aufnehmen? Wo die drehen?
Ich hätte jetzt vermutet, da im RTL-Gebäude.
Direkt gegenüber.
Es wird ja von. Es ist schon so eine 15-Minuten-Autofahrt.
Ja, das weißt du, wie die Adresse ist?
Weiß ich jetzt nicht auswendig. Es ist irgendwie, glaube ich, südwestlich. Und das ist ja nicht. Also, das wird ja produziert von IUTV. Das ist die Produktionsfirma von Günther Jauch. Mhm. Und die haben da irgendwie ein Studio, in dem sie das machen.
Also, letzte Frage: Hattest du schon mal Kontakt mit dem Rettungsdienst überhaupt als Person? Also,
ich war noch nie so richtig im Krankenwagen, wurde noch nie so richtig abtransportiert. Also, Klopf auf Holz. Ich hatte mal irgendwie, glaube ich, ganz hohes Fieber oder so und dann haben wir mal, und dann kam irgendwie jemand vorbei als Kind. Aber ich erinnere mich nur dunkel. Kann also weder Gutes noch Schlechtes da leider erzählen, sonst hätte ich jetzt irgendeine Anekdote aus England auspacken können.
Aber dann hoffen wir auf jeden Fall mal, dass das so bleibt, ne? Dass er gesund bleibt, dass er seine Gehaltserhöhung bekommt, dass er die 6-Monat-Intervalle übersteht.
Ja, hoffentlich.
Ansonsten hat er ja bald wahrscheinlich ein zweites Standbein oder sein neues Hauptstandbein. Mal gucken. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da warst. Interessante Folge, coole Folge auf jeden Fall. Mal was ganz, ganz anderes. Hoffen, dass sie euch auch gefallen hat. Freuen uns wie immer auf euer Feedback. Der Niklas hat, glaube ich, so etwas über 10.000 Follower auf Instagram. Das heißt, ihr könnt ihm gerne schreiben. Noch liest er es wahrscheinlich. Ich weiß ja, als ich da in der Größenordnung war, echt großer Typ, da konnte man das noch lesen. Mittlerweile wird es ein bisschen mehr. Aber schreibt ihm gerne auch selber. Schaut seine Videos. Schaut euch die krasseste Lernmethode an, die sein Leben verändert hat. Und yes.
Wir packen euch alles in die Shownotes, dann könnt ihr sein Profil auch direkt finden, liken und ihm Fragen stellen noch dazu oder eure Meinung zu seiner Meinung geben.
Und wenn ihr Louis in meinem Podcast sehen wollt, dann können wir das verlinken.
Nice. In diesem Sinne, danke, dass du da warst, Niklas. Und viel Spaß heute Abend.
Genau, bis dann. Ciao.
Retterview and Friends.
Gedanken und Spaß auch außerhalb des Pflasterlasters.
Mit Sammy Splint und Sprechwunsch.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.